ARD. Das Jahr 2024 ist auf seiner Zielgeraden. Gelegenheit also für einen Rückblick auf wichtige, informative und unterhaltsame Themen cross und quer durch die Medienlandschaft. Die vergangenen Monate waren politisch sehr abwechslungsreich, um nicht zu sagen stürmisch. Der Januar sah den Bundesklima- und Wirtschaftsminister und jetzigen Kanzlerkandidaten der Grünen, sah also Robert Habeck, im Zentrum wütender Bauernproteste. Er konnte nach dem Weihnachtsurlaub auf einer norddeutschen Hallig die Fähre Richtung Festland nicht verlassen. Aufgebrachte Landwirte hinderten ihn daran. Die Bilder haben viele von uns jetzt noch im Kopf. Wir fragten den Medienwissenschaftler, Journalisten und langjährigen Leiter des Grimme-Instituts Bernd Gäbler, was da eigentlich gerade los ist im Land und welche Rolle die Medien dabei spielen.
Wir haben einen Haufen Konflikte in dieser Gesellschaft. Viele Konflikte sind gewissermaßen institutionell gedämpft, also Tarifkonflikte und so weiter. Im Moment erleben wir, dass diese Institutionalisierung, dass das aufbricht und dass die Konflikte etwas wilder ausgetragen werden. Im Kern sind es alles, egal ob das die Apotheker sind, denen es nicht gut genug gibt, angeblich die Hausärzte, die Gastronomie, die Bäcker, wo es einen riesen Konzentrationsprozess gibt. Im Kern sind es alles Verteilungskämpfe. Aber die jeweils Betroffenen schaffen es, aus den Verteilungskämpfen Identitätskämpfe zu machen. Also, es geht um die weitere Existenz der Bauern schlechthin. Und diese Verwandlung von Verteilungskämpfen in Identitätskämpfe machen Medien mit und machen es zugleich schwerer, diese Konflikte zu lösen. Und darum sind auch die Protestformen so radikal oder andererseits gesagt auch so telegen.
Der langjährige Direktor des Grimme-Instituts Bernd Gäbler im Januar 2024 in Medien kross und quer. Im Februar ging im Osten der Republik ein Versuch zu Ende, Abonnenten der Ostthüringer Zeitung an den Bezug einer digitalen Ausgabe zu gewöhnen. E-Paper statt Print, nicht zuletzt wegen der gestiegenen Kosten für die Zustellung. Um es kurz zu machen, es nahm kein gutes Ende. Der Verlag verlor eine Menge treuer Kundschaft. Der Experte für digitalen Journalismus und Professor an der Hamburg Media School, Christopher Buschow, gibt den E-Papers in der Tat keine große Zukunft, aber aus ganz anderen Gründen.
E-Paper, das muss man auch nochmal klar sagen, das ist ein Brückenprodukt. Wir müssen sehen, dass eine junge Generation ganz andere Darreichungs- und Produktformen von Journalismus fordert. Da geht es um Newsletter, um Podcasts, um Sachen, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Das Produkt der Tageszeitungen, wie es über Jahrzehnte etabliert war, gibt es ja in der Form fast gar nicht mehr. Denn die Lokalanzeigen im Bereich von Rubriken, also Immobilien, Automobile, Stellen und Jobs, die wandern ab in Online-Portale. Ganz viele Informationen finden Sie heute bei den städtischen Kommunen selber. Schöne Seiten der Stadt sehen Sie heute bei Instagram an. Also es gibt eine Entbündelung der klassischen Tageszeitung, diese Wundertüte der Zeitung, wo gewissermaßen auch die wichtigen politischen Themen dann Huckepack kamen. Das Produkt ist ja gewissermaßen zerstört worden durch die Digitalisierung. Das heißt, der digitale Journalismus, auch Lokaljournalismus, muss sich neu erfinden, ein gutes Stück weit. Und er muss auch seinen Mehrwert und den Wert, den er für die Menschen leistet, einfach klarer kommunizieren und auch wieder erklären.
Der Kommunikationswissenschaftler Christopher Buschow im Februar 2024 in Medien kross und quer. Im März dieses Jahres veröffentlichte die Bertelsmann Stiftung eine Studie, wonach 80% der Bundesbürger Angst haben, Opfer von Fake News zu werden. Und wie es der Zufall so wollte, erschien ungefähr zur selben Zeit ein Foto der Frau des englischen Thronfolgers Catherine, also der Prinzessin von Wales, mit ihren Kindern. Was Optimismus nach langer Krankheit ausstrahlen sollte, wurde zum Kommunikationsdesaster, denn das traute Bild war erkennbar manipuliert. Fake News also, wohin das Auge reicht? Der Medienwissenschaftler Professor Christian Peter Hoffmann bleibt entspannt.
Die Menschen informieren sich weit, weit überwiegend aus seriösen journalistischen Medien und ihnen begegnet eigentlich in der freien Wildbahn kaum Desinformation oder Missinformation. Also gut gemachte amerikanische Studien sagen, weniger als 1% von dem, was wir so an Inhalten und Medien konsumieren, kann irgendwie als Fake News kategorisiert werden. Und nicht selten ist es tatsächlich auch so, dass Menschen eigentlich erst durch journalistische Berichterstattung von Fake News erfahren. Also wenn jetzt beispielsweise der Saarländische Rundfunk sagen würde, hier kursiert eine Fehlmeldung, wir korrigieren das, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht klein, dass viele ihrer Zuschauerinnen oder Zuhörer eigentlich diese Fehlinformationen nie mitbekommen hätten, aber dank ihrer Richtigstellung gehört haben, oh, da gab es eine Fake News. Also wir unterschätzen, wie gut eigentlich, sagen wir mal, die Informationsqualität ist, der die meisten Bürgerinnen und Bürger ausgesetzt sind.
Der Medienwissenschaftler Christian Peter Hoffmann im März 2024 in Medien kross und quer. Im zu Ende gehenden Jahr waren die Bürgerinnen und Bürger zum ersten großen Urnengang des Jahres 2024 aufgerufen, als es zur Wahl für das Europäische Parlament ging. Aber echte Wahlkampfstimmung kam so recht nicht auf. Das Thema Europa ist immer noch ein dickes Brett, auch und vor allem in den Medien. Deshalb ging unsere Frage an den ARD-Fernsehkorrespondenten in Brüssel, Christian Feld, ob er und seine Kolleginnen und Kollegen in der EU-Hauptstadt vielleicht nicht genug Europabegeisterung entfachen können.
Interessanterweise ist das eine Frage, die sehr häufig auch gestellt wird. Was macht ihr als Korrespondentinnen und Korrespondenten in Brüssel eigentlich, um die EU in einem besseren, positiveren Licht dastehen zu lassen, insbesondere die Institutionen? Und meine Antwort ist da wirklich ganz, ganz klar. Ich hoffe, wir machen da gar nichts in diese Richtung. Das ist einfach nicht unsere Aufgabe, hier so eine Art verlängerter PR-Arm der EU-Kommission zu sein. Die haben genug Geld, um ihre eigene Sichtweise zu transportieren. Aber das ist unsere Aufgabe, das dann zu bewerten. Und wenn da gute Dinge passieren, dann berichten wir positiv darüber. Wenn es Dinge zu kritisieren gibt, dann kritisieren wir die. Also man darf nicht in die Falle laufen, weil man den Eindruck hat, ja, das ist diese berühmt-berüchtigte europäische Idee, das ist halt eine super Sache. Mhm. Und dann müssen wir auch ein bisschen dafür tun, dass die noch heller strahlt. Das, würde ich sagen, ist nicht unsere Aufgabe.
Der ARD-Fernsehkorrespondent in Brüssel, Christian Feld, zur Aufgabe der Medien bei der EU-Berichterstattung im April 2024 in Medien kross und quer. Im Mai ging es dann nicht nur politisch zu. Zwar war der Anlass durchaus regierungsamtlich. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte die Medien aufgefordert, sich verstärkt dem Thema Selbstmord und seiner Verhütung zu widmen. Und wir haben den Wiener Suizidforscher Thomas Niederkrottenthaler gefragt, wie Medien über dieses sensible Thema am besten berichten könnten.
Ich glaube, dass es extrem relevant ist, bei der Berichterstattung über Suizide zurückhaltend zu sein, indem man nicht Suizidmethoden diskutiert, indem man nicht so sehr auf den Tod und auf das Sterben durch Suizid fokussiert, sondern auf das Leben der Person. Also es ist hier ein ganz, ganz wichtiger Beitrag von Medien, wenn hier nicht überschießend darüber berichtet wird, wie Menschen sich das Leben nehmen. Wenn es aber gelingt, Suizidalität breiter zu thematisieren und dabei eben auch darauf einzugehen, wie man Suizidprävention machen kann, wie Menschen mit ihren Suizidgedanken umgehen, wie Angehörige damit umgehen, wenn sie jemanden durch Suizid verlieren, dann kann das ein sehr wesentlicher und wichtiger Beitrag sein für die Suizidprävention.
Der Wiener Suizidforscher Thomas Niederkrottenthaler zum Thema Selbstmord in den Medien. Im Juni 2024 ging ein Raunen durch die sozialen Medien. Die Tagesschau veröffentlichte zum ersten Mal im Netz eine Nachrichtensendung in sogenannter einfacher Sprache. Das ist ein bewusst niederschwelliges Angebot, denn es ist schon lange bekannt, dass nicht alle den herkömmlichen Nachrichtensendungen gut folgen können, aus sehr unterschiedlichen Gründen. In den Nachrichten in einfacher Sprache wird nicht nur langsamer gesprochen, viele Begriffe werden auch erklärt und komplizierte Zusammenhänge so einfach wie möglich und zulässig dargestellt. Verdummung oder vorsätzliche Verflachung waren in den sozialen Medien noch die eher höflicheren Vorwürfe an dieses neue Format. Die Medienwissenschaftlerin Friederike Herrmann von der Universität in Eichstätt hat die Nachrichten in einfacher Sprache bei uns dann verteidigt.
Ich habe den Eindruck, dass das nicht das Problem dieses Angebots ist. Also zumindest nicht bei den Zielgruppen, die es erreichen soll. Vielleicht, was da im Internet passiert, vielleicht fühlen sich dadurch Leute irgendwie verstört, aber die Zielgruppe, glaube ich, nimmt das durchaus so auf und da müssen wir uns halt auch in was Ungewohntes einhören. Wir haben das Phänomen leider im Netz immer wieder, dass es Diskriminierung von, ja, ich weiß gar nicht, welchen Begriff, Randgruppen ist ein blöder Begriff, also von Menschen gibt, die sozusagen anders sind. Und ich fürchte, das fällt auch in dieses Muster hinein und ist natürlich schrecklich. Vielleicht braucht es noch ein bisschen mehr Aufklärung, warum dieses Angebot. Vielleicht hat man das nicht verstanden. Aber wir wissen auch, dass der Hass und die Missachtung und menschenunwürdige Behandlung im Netz doch oft durchkommt und sich in bestimmten Gruppen äußert.
Die Medienwissenschaftlerin Friederike Herrmann zu den Angriffen auf Nachrichten in einfacher Sprache. Im Juli 2024 hatte der ehemalige Rennfahrer Ralf Schumacher sein Coming Out. Er bekannte sich nach langen Jahren der Gerüchte öffentlich und offen zu seiner Homosexualität, was erstaunlicherweise im Land immer noch für einiges Aufsehen sorgte und vor allem der sogenannten Boulevardpresse erfreuliche Verkaufszahlen lieferte. Das Phänomen der Regenbogenpresse war plötzlich wieder aktuell und in Medien kross und quer erklärte die langjährige Chefredakteurin der Bunten, Patricia Riekel, warum die Klatschpresse einfach nicht tot zu kriegen ist.
Eigentlich umspannt also die Bunte sämtliche Themen, die das Leben betreffen. Ob das Sport ist, ob das Politik ist, ob es Kunst, Kultur ist oder eben Showbusiness. Es geht immer um Menschen. Es geht um ihre Auf- und Abstiegsprozesse in der Gesellschaft und wie sie sich verhalten. Denn viele Prominente sind ja auch eine Art Blaupause für die Menschen draußen, die diese Hefte lesen, wie die ihre Herausforderungen bewältigen oder nicht bewältigen. Und es tröstet viele Menschen, wenn sie sehen, dass es auch bei den Reichen und Berühmten, dass es da genau um die gleichen Themen geht, nämlich um Liebe, um Verlassenheit, um Betrug und um das große Glück. Ich höre da so eine leichte Abfälligkeit, so ein bisschen so Klatsch. Ja? Wenn Sie das Manager-Magazin lesen oder die Wirtschaftswoche, oder auch den Spiegel, da geht es auch um Klatsch. Ja? Welcher Chef hat versagt, welcher hat neue Ideen, wer wird rausgeworfen, das alles beeinflusst vielleicht die Börse und so weiter. Also es geht immer um Menschen.
Patricia Riekel, die frühere Chefredakteurin der Zeitschrift Die Bunte zum Dauererfolg der Boulevardpresse. Im August ging es dann um ein Thema sozusagen in eigener Sache. Viele Jahre lang waren Medienunternehmen begehrte Arbeitgeber. Irgendwas mit Medien als Berufswunsch wurde gar zum geflügelten Wort. Aber inzwischen suchen nicht nur Bäckereien und Gasthäuser händeringend Nachwuchs. Auch in den Verlagen, Rundfunkanstalten und bei den privaten Programmveranstaltern ist die Personalsuche längst kein Selbstläufer mehr. Woran liegt das und was kann man tun? Wir fragten Martha Richards. Sie ist bei der Gewerkschaft Verdi mit dem Berufsfeld Medien beschäftigt.
Das Siegel für gute Arbeit im Medienbereich, sowohl journalistisch als auch bei der Ausbildung von technischen Berufen, das ist und bleibt einfach der Tarifvertrag. Wer gut bezahlt, hat im Regelfall einfach kein Problem, Nachwuchs für sich zu gewinnen. Tarifgebundene Unternehmen zahlen in der Regel einfach auch mehr als nicht tarifgebundene. Die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen sind besser. Nicht zuletzt tut einfach ein Arbeitgeber total gut daran, wegzugehen von diesem, ich sag jetzt mal, Vibe, haben wir immer schon so gemacht. Es gilt einfach, neben den wichtigen Faktoren Sicherheit, Perspektive, gute Arbeitsbedingungen, gutes Arbeitsklima zu bieten, da gilt es einfach auch eine gewisse Form von Mut und Vertrauen in Nachwuchskräfte zu haben und das auch zu zeigen, ein Vertrauen da rein, dass Auszubildende ihre Medienhäuser weiterentwickeln und somit eben auch, ich sag jetzt mal, die Zukunft des Qualitätsjournalismus gestalten.
Die Gewerkschaftssekretärin Martha Richards zum Attraktivitätsverlust von Medienberufen und was man dagegen tun kann. Um ein rundes Jubiläum ging es dann unter anderem im September in Medien kross und quer. Die RTL-Quizshow Wer wird Millionär feierte ihr 25-jähriges Jubiläum. Moderator Günther Jauch ging damit am 3.9.1999 zum ersten Mal auf Sendung. Gerade auch im kommerziellen Fernsehen ist das eine erstaunliche Leistung. Ganz allgemein gehören die sogenannten Gameshows ja zum Grundgerüst der Fernsehunterhaltung. Aber warum eigentlich? Das fragten wir den Fernsehkritiker und Redakteur des Mediendienstes DWDL, Alexander Krei.
Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich dieses Mitfiebern ist Wie würde ich in dieser Situation reagieren? Es ist auf der einen Seite natürlich ein vertrautes Format, werden wir Weltmillionär nehmen. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch ein großer Spannungsbogen. Immer wieder eine kleine Geschichte, die sich so mit einem Kandidaten über 20, 30 Minuten erzählen lässt. Man hat Empathie, man mag vielleicht auch mal Leute nicht. Und ich glaube, diese Mischung aus Emotion, aus Sympathie, aus, man hört einfach auch mal dem Nachbarn von nebenan zu und schaut mal, wie der sich so schlägt, ein bisschen durchs Schlüsselloch schauen, was der so zu erzählen hat. Ich glaube, das macht die Mischung aus, verbunden natürlich mit dem Ratefaktor. Gucken einfach mal, wie schlau man selber ist.
Der Fernsehkritiker Alexander Krey zum Erfolg von Gameshows im Fernsehen. Im Oktober ging es dann um die Frage, ob in Deutschland eine Zensurbehörde durch die Hintertür eingeführt wurde. Das Stichwort Trusted Flagger, ein ziemlich nebulöser Begriff, der eigentlich sogenannte digitale Meldestellen beschreibt, bei denen man sich über Inhalte in den sozialen Medien beschweren kann und die dann prüfen sollen, ob das Ganze justiziabel ist und auch die Betreiber kontaktieren. Sind die Trusted Flagger mit einer solchen Aufgabe aber nicht eher überfordert? Nein, sagt der Netzjournalist und Digitalexperte Falk Steiner und verteidigt das Konzept gegen einschlägige Vorwürfe.
Der macht eine Erstprüfung und das ist das, was tatsächlich seine Aufgabe ist. Der muss dann erst einmal nach bestem Wissen und Gewissen prüfen, ob das denn tatsächlich möglicherweise ein Rechtsverstoß ist. Wir reden ja nicht über irgendetwas, sondern wir reden tatsächlich gegen etwas, wo es um Gesetze geht. Wenn kein strafrechtliches Gut zum Beispiel oder ein zivilrechtliches Gut berührt ist an der Stelle, dann ist es so, dass es auch nicht durchzusetzen ist. Und das wiederum, da ist vielleicht, ich sag's mal so, es dürfen ja eigentlich alle melden bei den Plattformen, da sind vielleicht dann spezialisierte Meldestellen schon etwas sorgfältiger als Kreti und Pleti zu Hause vor ihrem Bildschirm, die sagen, ui, der hat mich beleidigt. Also das ist natürlich, wie will ich sagen, da ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn Leute, die sich auch ein bisschen mit Gesetzeslage auskennen, sich das Ganze zuerst angucken, bevor dann da die große Welle entsteht.
Der Journalist und Digitalexperte Falk Steiner zur Einführung von Meldestellen für problematische Netzinhalte. Seit Anfang November ist dann alles etwas anders. Die Republik ist plötzlich im Wahlkampf. Denn nach Bruch der Ampelkoalition am 6.11. soll bereits im Februar ein neuer Bundestag gewählt werden. Eine immer größere Rolle dabei spielen für alle Parteien die sozialen Medien. Aber wie groß ist dieser Einfluss tatsächlich? Das fragten wir den Augsburger Medienwissenschaftler Michael Johann.
In Deutschland spielen nach wie vor die traditionellen Medien, Fernsehen, Radio, Printmedien eine wichtige Rolle und genießen hohes Vertrauen, auch wenn das im öffentlichen Diskurs häufig anders dargestellt wird. Aber die Langzeitstudien zeigen, dass Medienvertrauen ist und bleibt in Deutschland solide und stabil halbwegs. Dennoch, verschiebt sich der Fokus. Soziale Medien sind ein begleitender Kanal, sind eine begleitende Strategie. Und insofern ist es eine logische Konsequenz, die ihr einfach auch an der zunehmenden Mediatisierung der Gesellschaft auch liegt. Und klar, digitale Medien gewinnen hier eine Bedeutung und soziale Medien haben natürlich auch eine Relevanz auf eine Wahlentscheidung, können das haben. Zum Beispiel zeigen Studien hier, dass viele Menschen ihre Wahlentscheidung häufig erst ganz kurz vor der eigentlichen Wahl, häufig auch am Wahltag selbst erst fällen. Und da habe ich natürlich über so interaktive Methoden in den sozialen Medien nochmal eine Möglichkeit, diese Person eben kurzfristig asynchron zu erreichen.
Der Kommunikationswissenschaftler Michael Johann zur Macht der sozialen Medien im anstehenden Bundestagswahlkampf. Das Thema vorgezogene Bundestagswahl hat auch im letzten Monat des Jahres 2024, also im Dezember, in Medien groß und quer eine Rolle gespielt. Wir fragten den Saarbrücker Politikwissenschaftler Dirk van den Boom, was denn eigentlich von den vielen Vorwahlbefragungen zu halten ist, die jetzt fast wöchentlich wieder die Beliebtheit einzelner Parteien und Politiker Persönlichkeiten erheben und daraus Prognosen über Wohl und Wehe basteln. Gibt es eine Macht der Demoskopie?
Also ich glaube mal, wir können nicht kontrollieren und beeinflussen, wie eine Botschaft bei den Leuten am Ende ankommt. Also es geht irgendwann auf diesem Prozess der Kommunikation was verloren und wir verlieren die Kontrolle darüber. Wir schicken Zahlen rein und wir interpretieren sie möglicherweise auch. Aber wie nachher der Rezipient, die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Beispiel, damit umgehen mit diesen Zahlen, das haben wir irgendwann haben wir die Kontrolle verloren. Es gibt Länder, in denen es verboten ist, einen gewissen zeitlichen Frist vor den Wahlen überhaupt noch Wahlumfragen zu veröffentlichen. Ich habe da eine gewisse Sympathie davor, um so ein bisschen diese Dynamik rauszunehmen, bis zum letzten Moment sich noch gegenseitig zahlen, mit einer gewissen Hysterie auch um die Ohren zu schlagen. Nur solange das so nicht ist, sage ich, es nützt nichts, das damit weniger zu machen, denn wenn Sie es nicht machen, hier etwa im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann macht es jemand anders. Und ich hätte gerne eine Webseite, auf die ich dann schauen kann, das, was ich da gerade gelesen habe auf TikTok, ist denn das auch so? Ja, also gibt es andere Quellen? Und wenn Sie die Quelle weglassen, ja, dann haben Sie sich selber ins Bein geschossen.
Der Politikwissenschaftler Dirk van den Boom über Macht und Ohnmacht von Demoskopie und Sonntagsfragen in Medien kross und quer. Und soweit der Jahresrückblick 2024 aus der Sicht von Medien kross und quer. Katrin Auer, Sabine Wachs, Florian Mayer, Michael Mayer, Kai Schmieding und ich, Thomas Biemisdörfer, danken für Ihr Interesse und wünschen alles Gute im neuen Jahr.
Medien kross und quer, der Podcast.